Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mit dabei ist heute auch Birgit.
Hallo.
Hallo, wir sind wieder komplett. Sommerurlaub haben wir einigermaßen überstanden. Genau, hatten ja, ich glaube, vom letzten Podcast, den wir schon ein bisschen eher aufgenommen haben, 2 Wochen Pause. Unser Thema heute, das Rentensystem von Japan. Ja, so ein bisschen gestaltet nach dem Ebenbild der USA. ChatGPT hat versucht, unsere Überschrift ein bisschen spannender zu machen. Rausgekommen ist das Rentensystem von Japan, eine revolutionäre Adaption des US-amerikanischen Modells. Und als wir gefragt haben, ob ja die KI noch eine bessere Idee hat oder das Deep Learning Modell, kam dann raus, das Rentensystem von Japan, eine bahnbrechende Neuerfindung nach US-amerikanischem Vorbild. Mit beiden ja, können wir heute wahrscheinlich herausarbeiten, dass sie vielleicht nicht ganz passend sind. Und überlegen uns dann für den finalen Textbeitrag dann nochmal eine finale Überschrift. Aber wir werden heute ja tiefer ins Rentensystem von Japan einsteigen, nachdem wir schon vorher das ein oder andere Land so ein Stück weit uns angeschaut haben und werden dabei eventuell feststellen, dass am Ende alle nur mit Wasser kochen, egal in welchem Land, und die doch dann schon ja teilweise aneinander angelehnt sind und es dann Variationen von den verschiedenen Rentensystemen gibt mit verschiedenen Höhen von Freibeträgen, Steuerfreibeträgen und so weiter und so fort. Aber dazu gleich mehr. Birgit, du hast dich ja, ich glaube jetzt wieder doch intensiver in das Thema reingegraben. Ist das Rentensystem von Japan ähnlich aufgebaut wie das ein oder andere Rentensystem, was du dir angeschaut hast, sei es USA, Deutschland, Österreich, was haben wir uns noch angeguckt, die Schweiz? Genau. Oder war da was komplett Neues, Überraschendes dabei? Bahnbrechendes, Revolutionäres? Genau.
Also zunächst, es war nichts Bahnbrechendes mit dabei, keine tolle Neuerfindung oder irgendwas. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und ein paar Artikel dazu gelesen habe, habe ich mich vor allem an 2 Rentensysteme erinnert gefühlt. Einmal Großbritannien mit der Flatrate-Rente und dann die USA mit ihrem 401k. Das sind, glaube ich, auch so die ja, tragenden Stützen in diesem japanischen Rentensystem. Und bei der weiteren Recherche wurde es dann auch nochmal bestätigt, dass Japan auch explizit nach dem Vorbild der USA gerade diese Beitragszusagenrenten, Leistungszusagenrentensysteme abgeguckt hat.
Ja, genau. Ich glaube auch, die Japan ist ja generell sehr, sehr stark mit den USA verbandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es auch ein paar Stützpunkte der Amerikaner dort. Genau, und ja, dann ist es nicht weiter überraschend, dass auch, ich sag mal, solche Systeme dann ein Stück weit aneinander angelehnt werden. Also haben wir auch bei dem japanischen Rentensystem ein 3-Säulen-System. Was sind das für Säulen, die uns da über den Weg laufen?
Säule Nummer 1 ist die gesetzliche Basisrente. Säule Nummer 2 ist dann die öffentliche Betriebsrente, die auch eine Pflichtrente ist. Und Säule Nummer 3, da habe ich jetzt alle anderen freiwilligen und privaten Vorsorgeprogramme, egal ob es jetzt nochmal um Arbeitsplatz geht oder nicht, dort zusammengefasst.
Ja. Was umfasst die gesetzliche Basisrente?
Die Basisrente, da zahlen erstmal wieder alle ein. Also gibt keine Ausnahmen, jeder muss.
Okay.
Und das Interessante in Japan ist, dass alle den gleichen Betrag einzahlen, unabhängig vom Einkommen und am Ende auch das gleiche rausbekommen. Wer jetzt aber sich das nicht leisten kann, der kann auch eine Befreiung beantragen und sich dann teilweise oder ganz befreien lassen. Je nachdem, wenn sich jemand komplett davon befreien lässt, dann hat er aber immerhin einen Anspruch auf 50% der Rentenzahlung dann im Ruhestand. Und genau, das ist so grundsätzlich.
Also da sind ja auch Studenten mitversichert und im Prinzip alle. Und dann kann ich mich quasi, wenn ich es mir nicht leisten kann, davon befreien lassen.
Genau, alle zwischen 20 und 59 Jahren sind pflichtversichert. Ja. Ab 60 kann man sich freiwillig dort versichern lassen. Für Studenten gibt es noch mal ein paar Besonderheiten, dass sie jetzt nicht den vollen Betrag einzahlen müssen. Und ja, wenn man jetzt ein paar Jahre lang nicht sich teilweise hat befreien lassen, kann man sogar bis zu 10 Jahre zurück die Beiträge nachzahlen und dann eben den vollen Anspruch wieder erlangen.
Fragt sich, wie sinnvoll das ist, wenn man sowieso 50% der Ansprüche hat. Genau.
Ja, und dann hast du danach 100% Anspruch.
Aber fürs volle Geld.
Also ich kann ja jetzt schon mal spoilern, die Basisrente ist jetzt auch nicht dafür gedacht, sich den Lebensstandard im Alter zu erhalten.
Ja, spannend finde ich hier wieder, dass halt wirklich also sehr, sehr umfassend ist, was das, ich sag mal, eingesammelte Geld die beteiligten Bevölkerungsschichten angeht, weil es ja quasi alle sind, was ja, wie wir schon in Deutschland festgestellt haben, in Deutschland sehr, sehr viel fragmentierter ist, segmentierter ist, tausend verschiedene Versorgungswerke gibt für Ärzte, Anwälte, Landwirte und so weiter und so fort. Neben der gesetzlichen Rente und dann noch Selbstständige, die gar nichts müssen, alles können. Genau, außer Versorgungswerke vielleicht. Genau, also die gesetzliche Basisrente, da zahlen alle ein. Und die Auszahlungshöhe ist aber, hast du gesagt, dann eher überschaubar und auch der Beitrag ist überschaubar.
Genau, also man muss mindestens 10 Jahre eingezahlt haben, um überhaupt einen Anspruch zu haben. Und wenn man die volle Rente haben will, muss man insgesamt 40 Jahre einzahlen und bekommt dann am Ende nach heutigem Stand 417 Euro pro Monat.
Stark.
Das ist die Maximalauszahlung schon.
Also das sind die 795.000 Yen Stand.
Pro jetzt. Jahr, genau.
Schwankt ja immer. Genau. Genau. Von 417 Euro pro Monat, ja, Japan hat einen ähnlichen Lebensstandard wie wir, kann man jetzt erstmal noch nicht so viel anfangen. Bleibt es dabei oder wird es noch irgendwie besser?
Dazu kommt dann die betriebliche Pflichtrente, die allerdings nur für Unternehmen verpflichtend ist, die mindestens 5 Personen beschäftigen.
Okay.
Das heißt, Selbstständige fallen da raus. Für Angestellte des öffentlichen Dienstes gibt es nochmal eine extra betriebliche Pflichtrente, die ist da jetzt nicht mit drin. Aber da ist es dann auch grundsätzlich so, dass eben der Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig einzahlen und damit die Rente noch ein bisschen aufstocken. Also ist das dann wieder an das Gehalt gekoppelt und entsprechend sind dann die Auszahlungen auch entsprechend des Gehaltes werden es ausgezahlt.
Ja, und da hatten wir 18,3% Beitragssatz.
Genau, das war jetzt so die aktuellste Zahl, die ich jetzt finden konnte, das wird ja auch immer wieder angepasst.
Genau, also alle Angaben auch ohne Gewähr hier. Ich glaube, ja, im Japanischen sind wir beide nicht ganz so fit.
Genau. Also ich war schon sehr dankbar, dass viele offizielle Seiten in Japan auch immer ins Englische übersetzt wurden, aber eben nicht alle Seiten. Und deswegen war es schwierig, manchmal bei manchen Sachen aktuelle Zahlen zu finden. Ja. Ansonsten, ja, wir haben auch die offiziellen Seiten benutzt.
Genau, also wir haben 18,3% Beitragssatz. Mhm. Genau, haben es auch alles dann, wenn ihr auf den Textbeitrag geht, ist auch ganz, ganz vieles verlinkt, sodass ihr dann selber euer Japanisch dann ausprobieren könnt. Genau, die 18,3% erinnern mich an die 18,6%, die wir hier in Deutschland haben.
Ja.
Auf die, ja, wir zahlen 18,6% in die Rentenkasse ein, dann auch wieder aufgeteilt zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Also auch hier gar nicht so weit auseinander, womit die Japaner genauso zu tun haben wie wir, nur noch viel, viel schärfer ist das Thema Überalterung.
Genau, also Japan hat, wie du schon sagst, Probleme mit dem demografischen Wandel, genau wie wir. Nur ist die Lebenserwartung ist dort noch deutlich höher als bei uns, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und das verschärft das Ganze und dann gab es eben auch Geburtenrückgänge in den letzten Jahren, die das Ganze noch mal weiter verschärft haben.
Ja, und wenn die Geburten einmal zurückgegangen sind, dann ist es schwierig, das wieder rauszubauen, diesen schmalen Bauch, weil dann wenige Menschen viele Kinder bekommen müssen.
Ja.
Also so einfach ist das gar nicht, Menschen dazu animieren, Kinder zu bekommen. Genau. Genau. Also für mich ist das aber, ja, da tun wir in andere Diskussionen rein. Das lassen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen draußen. Aber ansonsten, ja, Zuwanderung ist ja nicht unbedingt immer, ja, kann ja dabei helfen, sowas auszugleichen. Genau. Dann Government Pension Investment Fund. Also wir haben neben der Betriebsrente, die 18,3% Beitragssatz, hast du gesagt, ausmacht. Und bei der Auszahlung, das war interessant, hattest du geschrieben, dass das quasi wie zusammen mit der gesetzlichen Basisrente dann?
Genau, wenn ich jetzt in einem neuen Unternehmen anfange, was auch verpflichtet ist, die betriebliche Rente anzubieten, dann wird mich mein Arbeitgeber grundsätzlich direkt bei der Basisrente anmelden und für die betriebliche Rente und dann wird das sozusagen im Ganzen abgeliefert. Ja. Da muss ich nicht noch extra dazu noch eine Basisrente. Aber die Bedingungen sind die gleichen.
Ja. Genau. Also hier, um das vielleicht abzurunden, das Thema demografischer Wandel ist wieder erkennbar, dass wir nicht nur alle, die Rentensysteme so ein bisschen sich ähneln, sondern auch, dass gerade bei den Industrienationen natürlich die Rentensysteme auch vor ja, ähnlichen Herausforderungen stehen. Das ist ja generell, also nicht generell so, aber das sieht man oft bei entwickelten Volkswirtschaften, dass dann eben der Hang dazu, viele Kinder zu bekommen, dann eben ja, Stück für Stück zurückgeht und man dann in so eine Stagnation, vielleicht sogar einen rückläufigen Prozess reinkommt. Genau. Und ich plädiere nur immer dafür, alles als, nicht alles als Chance, aber vieles dann positiv zu sehen, dass man eben sagen kann, okay, KI, habe ich vielleicht jetzt nicht Angst, dass alle Jobs hier wegrationalisiert werden. Zumal man noch streiten kann, wie intelligent dann die KI heute wirklich ist, aber sie wird ja immer intelligenter. Aktuell sind es ja noch sehr ja, weit entwickelte Lernprogramme, wenn man so möchte. Aber das führt ja zu Produktivitätsgewinnen und die sind notwendig am Ende des Tages, wenn man weiterdenkt, um zum Beispiel Überalterung gegenzusteuern. Also wir haben ja irgendwann nicht mehr so viele Arbeitskräfte zur Verfügung. In Deutschland, wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen, dann fallen viele Arbeitskräfte weg. Wie wollen wir das auffangen, wenn nicht zum Beispiel über effizientere Prozesse, dass man zum Beispiel weniger Menschen braucht, um Recherchearbeiten zu machen etc. pp. Im ersten Schritt vielleicht. Also das kann sich ja alles gegenseitig ganz, ganz toll ergänzen. Auch Einwanderung, wenn hier Menschen herkommen und unsere Volkswirtschaft da unterstützen. Wenn man das schön ausgestaltet, kann das auch helfen, solche alten Bevölkerungen dort vielleicht ein Stück weit zu stützen. So, also man kann da sehr, sehr viele Chancen auch in solchen Themen sehen. Dann der Government, oh Gott, mein Englisch ist wirklich, Pension Investment Fund, hast du es genannt?
Genau.
Also, was ist das?
Das ist nochmal so ein staatlicher Fonds, der dafür sorgen soll, dass eben diese staatlichen Rentensysteme langfristig stabil bleiben. Dort kommen dann alle Überschüsse, die aus der Basisrente und der Betriebsrente rauskommen, kommen dann in diesen Fonds rein. Und das wird dann angelegt und erwirtschaftet dann ein bisschen Rendite und soll dann eben langfristig das System stabilisieren. Und das habe ich mir auch ein bisschen…
Das klingt auch wie nach Deutschland. Jetzt wird hier die Aktienrente eingeführt, um das System langfristig zu stabilisieren.
Ich meine, wir hatten ja auch schon in Norwegen und in Schweden den staatlichen Fonds. In Norwegen war es ja auch so, dass der Fonds dann das System stabilisieren soll. In Schweden war es dann eben für die individuelle Aktienrente. Und hier ist es dann eben, um das System stabil zu halten. Und da habe ich mich auch etwas genauer mal reingelesen. Fand ich sehr interessant, wie die anlegen. Also die scheinen ja auch so alle 5 Jahre immer eine neue Strategie wieder, die ein bisschen anzupassen, haben aber insgesamt einen langfristigen Anlagehorizont. Und die Zielaufteilung von dem Portfolio sieht so aus, dass 1/4 jeweils auf japanische Aktien, japanische Anleihen, ausländische Aktien und ausländische Anleihen verteilt wird.
Dann gleich der Hinweis auf unseren Artikel oder Beiträge zum Nikkei-Index, genau, zum
ja.
japanischen Aktienmarkt.
Also wenn man bedenkt, dass die Hälfte in Anleihen steckt, dann merkt man schon, dass die Strategie etwas konservativer ist. Wenn man dann noch bedenkt, okay, japanische Anleihen, das Zinsniveau in Japan war in den letzten 2 Jahrzehnten eigentlich fast immer bei Null, kann man sich ja auch schon vorstellen, wie toll die Renditen dort sind. Also im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Rendite bei 1,5, aber im Schnitt der letzten 20 Jahre lag sie bei 3,59%.
Ja.
Und damit ja sehr viel geringer als beispielsweise der norwegische Staatsfonds, bei dem die Rendite eher ja, über 8% im Schnitt liegt.
Ja, ich gucke hier gerade parallel, wie der japanische Leitzins steht gerade. Was war der Japans Leitzins 2023/06? Steht hier immer noch minus 0,1.
Mhm.
Also ich glaube auch, dass die diesen ganzen schnellen Zinsanstiege, wenn ich mich hier richtig erinnere an das, was ich die letzte Zeit so gelesen habe, dass sich Japan da so ein bisschen entkoppelt hält.
Ja, die Inflationsraten in Japan sind ja immer noch deutlich geringer. Ich glaube, die lagen jetzt, der höchste Punkt war irgendwann letztes oder vorletztes Jahr bei 2,5.
Genau.
Ja. Und sehr viel höher scheint es ja nicht
zu sein. Wobei da ja auch Diskussionen aufkommen, dass man sich langsam von dieser Geldpolitik dann auch in Japan verabschiedet. Genau. Aber diese schnellen Anstiege wie in Europa und USA hat man da bisher nicht gesehen. Wenn ich mich da gerade irre, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Genau. Ansonsten, wir haben jetzt einmal die Einzahlungen. Das bedeutet, wir haben diese erste Schicht, die quasi aus dieser Flatrate-Rente dann auch wieder besteht, wo alle das Gleiche einzahlen und dann am Ende auch alle das Gleiche rausbekommen, zumindest je nachdem, wie lange man dann eben wirklich eingezahlt hat. Und dann haben wir die zweite Schicht dann auch wieder, wo es dann um die Betriebsrente vor allem geht Und dann haben wir noch eine dritte Schicht. Bevor wir zur dritten Schicht kommen, kannst du irgendwas zum Renteneintrittsalter und zum Rentenniveau sagen? Wie ist das im Vergleich zu den Staaten wie Deutschland?
Das Renteneintrittsalter liegt aktuell bei 65 Jahren, wurde auch in den letzten Jahren angepasst nach oben. Ansonsten für die gesetzliche Betriebsrente gibt es die Möglichkeit, sich das schon ab 60 auszahlen zu lassen, aber dann mit Abschlägen. Kann aber sein, dass das dann auch mit der Zeit abgeschafft wird. Ich glaube, bei den Angestellten im öffentlichen Dienst haben sie jetzt schon beschlossen, dass dieses Mindestalter von 60 abgeschafft wird und jetzt schrittweise auf 65 angepasst wird. Das heißt, wenn ich früher in Rente gehen will, bekomme ich erstmal gar nichts.
Ja.
Und ansonsten versucht der Staat, die Unternehmen dazu zu ermuntern, die Angestellten über 65 hinaus zu beschäftigen, um eben dieses demografische Problem einzudämmen. Da wurden jetzt auch schon Gesetze eingeführt, die dann halt dafür sorgen, dass zum Beispiel Unternehmen, dass die kein Höchstalter mehr haben, dass sie das abschaffen oder ein neues Höchstalter definieren. Also irgendwie scheint es dann schon so zu sein, dass die Unternehmen selber auch ein großes Mitspracherecht dabei haben, bis wann die Beschäftigte, also oder wann die Beschäftigten dann in Rente müssen.
Ja, also wir haben hier ganz spannende Themen. Wir wollen ja auch irgendwann mal nochmal einen Artikel machen, wo wir unser eigenes Rentensystem dann entwerfen, wo wir quasi die Erfahrungen hier der verschiedenen Rentensysteme einfließen lassen. Und ja, es sind ja ganz spannende Themenfelder, die es nicht so einfach beantworten lassen. Für das eine Berufsbild ist es vielleicht problemlos möglich, bis 70 zu arbeiten. Und für andere ist es undenkbar. Und dann halt vielleicht Regelungen zu schaffen, die nicht einfach mit einmal alle gleich behandeln, sondern eben ein Stück weit anders. Dafür im Handwerk fängt man vielleicht auch eher an zu arbeiten als in einem akademischen Beruf, wo die Ausbildung länger geht. Und so gibt es halt verschiedene Punkte, die man da Rechnung tragen könnte.
Ja, problematisch ist dabei nur, dass in Japan ist es dann wo auch schon vorgekommen, dass ein großes bekanntes Unternehmen erstmal alle 40-, 50-Jährigen rausgeworfen hat, um Nachwuchs reinzuholen. Und dann muss man ja schon mal fragen, okay, warum können die Unternehmen ihre Mitarbeiter jetzt nicht noch bis 65 überhaupt anstellen? Immerhin ist ja auch viel Wissen, was dann mit verloren geht.
Ja.
Also das sollte man mitbedenken, dass die Unternehmen eben auch bereit sein müssen, die Leute so lange anzustellen.
Ja, na, irgendwann wird einem nichts mehr anderes übrig bleiben.
Ja, wenn es keine Fachkräfte mehr gibt.
Wenn es keine Fachkräfte mehr gibt. Genau, und dann haben wir ja noch das fällt einem in der täglichen Beratung dann immer wieder auf. Wir haben ja auch dann eher viele Akademiker oder gut verdienende Selbstständige in der Beratung. Und das sind gerade die, die dann eine hohe Lebenserwartung halt auch haben. Mhm. Also Einkommen, Vermögen korreliert ja auch ein Stück weit mit der Lebenserwartung, weil einfach der Lebensstil und die Gesundheitssorge, Ernährung etc. pp. Halt stark mit reinspielen. Und das sind dann die, die sich den Ruhestand auch gut finanzieren können und sind aber auch gleichzeitig die, die lange gesetzliche Rente dann bei uns zum Beispiel in Anspruch nehmen. Mhm. Ähnlich wird es quasi in allen Industriestaaten dann sein. Und das finde ich einfach charmant, wenn es dann Modelle gibt, wo der erste Rentenpunkt mehr wert ist als der zweite. Wir werden uns das macht ja absolut Sinn, weil lässt sich ja statistisch dann auch nachweisen, dass jemand, der wenig verdient, halt dann weniger lange Rente dann bezieht im Durchschnitt. Das ist natürlich individuell dann extrem unterschiedlich. Und da könnte man einfach sagen, okay, der erste Rentenpunkt bringt 100% und der zweite, keine Ahnung, ich werfe eine Zahl, 80% des ersten Rentenpunkts noch. Und damit kriegen halt Gutverdiener ein bisschen weniger Rente und das Ganze wäre sozial verträglicher. So. Da muss man dann natürlich aber auch wieder das Gesamtbild im Blick haben und das macht es halt so schwierig und man kann nicht einfach so sagen, mach das doch so und so. Ja, hast dann eben Ausweicheffekte, dass Gutverdiener dann eben möglichst vielleicht versuchen, nicht mehr in die gesetzliche Rente einzuzahlen, seien Selbstständige oder andere, die eine Option vielleicht haben, dort nicht einzuzahlen. Genau. Also ganz, ganz viele spannende Punkte, die wir sicherlich nochmal in einem gesonderten Beitrag dann tiefer diskutieren werden, genau, um das Ganze dann auch vielleicht sozial gerecht zu gestalten. Dem Handwerker genauso gerecht zu werden wie dem Akademiker, den Menschen mit einer leider der niedrigeren Lebenserwartung einen Ausgleich zu schaffen für die mit einer höheren Lebenserwartung. Genau. Rentenniveau katastrophal auf den ersten Blick. Hast du eine Zahl gefunden von 38,7%?
Genau, bezogen auf die Pflichtsysteme, also Basisrente und verpflichtende Betriebsrente. Da landet man dann in Japan auf 38,7%. Wenn man die freiwillige Vorsorge noch mit hinzunimmt, kommt man dann immerhin auf einen Wert von 60%. In Japan ist es aber auch so wie in Deutschland, dass langfristig eben die gesetzliche Rente weiter an Kaufkraft verlieren soll. Das heißt, während man einzahlt, erhöht sich die Rente entsprechend der Lohnsteigerung. Bei der Auszahlungsphase orientiert sich dann die Erhöhung der Rente ans Preisniveau, aber immer mit einem Abschlag. Und dieser Abschlag wird kompliziert berechnet, da kommt dann die Lebenserwartung mit rein, die Geburtenrate und entsprechend wird dann davon nochmal diese Kennzahl abgezogen. Das heißt, die Renten wachsen nicht entsprechend des vollen Preisniveaus mit.
Ja, auch solche Sachen kennen wir aus Deutschland. Gibt es auch dämpfende Effekte, die dort automatisch mit eingespielt werden, ein Stück weit. Wobei das nicht so, also wir bräuchten ja zum Beispiel, naja gut, dann ist wieder, wir bräuchten, das meine ich mal. Man kann ja viel automatisieren, dass man wirklich nicht jedes Mal diese Diskussion neu aufbricht, sondern halt wirklich so wie jetzt hier die Lebenserwartung einfach generell mit reinnimmt, das Thema dann einmal vom Tisch hat und sagt, wenn die Lebenserwartung hochgeht, dann muss eben auch dann das Renteneinstiegsalter hoch. Dann ist aber halt wieder dann die soziale Frage, das geht halt nicht für alle Berufe und da muss man Lösungen finden.
Ja.
So. Und dann, bevor ich dann Angst habe, dass KI mir den Job nimmt, vielleicht hilft die mir, diese Frage zu klären. Das macht mich gerade mal wieder die letzten Wochen wahnsinnig. Das sagen immer alle nur, die negativen Seiten scheinbar oft sehen. So. Dann haben wir die dritte Säule des japanischen Rentensystems, die dann dafür sorgt, dass es eben nicht bei diesen 38,7% bleibt, sondern dass man dann doch schon auf ein Niveau kommt, wo man sagt, okay, wir befinden uns dann in dem Bereich anderer Industrienationen. Genau. Wie sieht die Säule aus?
Da sind zunächst die ganzen freiwilligen betrieblichen Programme. Die gibt es auch schon sehr lange. Allerdings wurden die früher eher so von großen bis mittelgroßen Unternehmen angeboten für ihre Mitarbeiter. Ab 2001 wurde das Ganze reformiert und da wurde zum einen die Leistungszusage eingeführt. Also es waren vorher auch schon Leistungszusageprinzipien, aber man hat das nochmal reformiert und zusätzlich hat man sich eben an den USA orientiert und dann nochmal Programme mit Beitragszusage etabliert. Und das heißt, hauptsächlich die Arbeitgeber zahlen in diese Konten ein. Bei der Leistungszusage wird eben definiert, das und das soll als Rente rauskommen oder als große Einmalauszahlung. Und entsprechend werden dann die Beiträge vom Arbeitgeber bezahlt. Der Arbeitnehmer kann mit reinzahlen. Bei der Beitragszusage wird eben definiert, wie viel Beiträge eingezahlt werden müssen. Und da ist es dann so, dass die Verantwortung wieder auf den Arbeitnehmer geht. Der Arbeitgeber zahlt seine Beiträge ein, aber der Arbeitnehmer entscheidet dann eben, wo das angelegt wird und kann selber auch einzahlen, aber er kann nicht mehr als der Arbeitgeber einzahlen zum Beispiel.
Ja, hat den Vorteil bei der Beitragszusage, dass man, das was du gesagt hast, frei entscheiden kann, wie er das Geld angelegt hat und vor allem mit welchem Risiko. Bei der Leistungszusage steht dann halt immer jemand in der Haftung, dass diese Leistungszusage auch eingehalten wird, was dann wieder bilanzielle Rahmenrichtlinien mit sich bringt. Man muss sich dann im gewissen Rahmen bewegen, um das auch dann sicherstellen zu können. Führt dazu, dass am Ende eher risikoarm angelegt wird und dann eben die Erträge ein Stück weit auf der Strecke bleiben. So, deswegen finde ich es absolut sinnvoll. Man kann ja hier ein Stück weit dann auch beides nebeneinander stellen. Wäre zum Beispiel schön in Deutschland, wenn man in der betrieblichen Altersvorsorge auch generell die Möglichkeit hätte, auf eine Beitragszusage zu setzen und wenn das nicht nur in großen Rahmenverträgen möglich wäre. Genau, das ist eben oftmals ein Manko, dass man dort niedrigere Erträge in Aussicht hat, weil eben erstmal diese Garantien gestellt werden müssen. Wenn die Verträge dann noch mit Kosten belastet sind, muss der Anbieter auch erstmal noch die Kosten rausholen, kann er noch risikoärmer anlegen. Ja, und dann liegt die Katze mal wieder im Detail. Wenn ich bei der betrieblichen Altersvorsorge häufig einen Arbeitgeber wechsle, ist das sicherlich auch immer nicht ganz so ideal, jetzt zumindest bei uns in Deutschland. Kann man alles schöner ausgestalten. Wenn du einen Punkt aus dem japanischen Rentensystem rauspicken würdest, wo du sagst, okay, das finde ich eine gute Idee, was wäre das?
also grundsätzlich die freiwilligen betrieblichen Programme. Auf der einen Seite versucht man natürlich da wieder die Verantwortung auf die Individuen abzuwälzen, indem man sagt, jetzt kümmerst du dich um deine Investitionen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht für denjenigen oder diejenige, dann selber zu entscheiden, wo möchte ich überhaupt rein investieren. Aber das setzt natürlich auch einen gewissen Bildungsgrad voraus. und ein gewisses Bewusstsein dafür, was ich jetzt hier eigentlich mache. Weil bei vielen wird es einfach nur dazu führen, dass sie ja wieder irgendwelche Produkte kaufen, die sie selber nicht verstehen und dann vielleicht auch einfach immer hin und her springen, hohe Kosten dann haben und am Ende bleibt die Rendite aus.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass immer der Arbeitgeber dann auch da bei den freiwilligen Sachen mit einzahlen muss. Aber man muss dazu auch sagen, dass das noch nicht sehr verbreitet ist insgesamt. Und ja, die Unternehmen auch zunehmend die Programme für die Leistungszusage schließen und verstärkt die Beitragszusage anbieten.
Ja, macht ja auch Sinn. Also wenn ich jetzt aus Arbeitgebersicht, zumindest so wie es in Deutschland geregelt ist, kann ich jetzt nicht alles auf Japan übertragen. Aber ich glaube, die meisten Arbeitgeber hätten jetzt keinen Bock, wenn sie es anders regeln könnten, quasi jetzt also operative Risiken mit Kapitalanlagerisiken dort ein Stück weit zu vermischen, wenn man das Ganze selber macht. Ein Stück weit steht man immer in der Haftung mit als Arbeitgeber. Und diese Haftung dann zu begrenzen, ist ein absolut nachvollziehbarer Schritt. So, genau. Also ich finde es wieder spannend, wie ähnlich am Ende sich die verschiedenen Länder sind, wo man jetzt eigentlich sagen wird, okay, Japan ist ja dann doch ein Stück weit weg von Deutschland und von den USA, so jetzt geografisch gesehen. Genau. Ja. Aber am Ende ist man ja dann doch gar nicht so weit auseinander.
Nö, also es ist ja auch eigentlich ein westliches Industrieland und entsprechend sind natürlich auch die Rahmenbedingungen und Ziel dieser Reform zur betrieblichen freiwilligen Rente waren ja unter anderem auch, dass man versucht, die Finanzmärkte anzukurbeln.
Ja.
Wenn die Leute jetzt eben alle verstärkt in Finanzprodukte investieren oder Versicherungsprodukte.
Hat ja gut geklappt. Der Nika ist jetzt durch die Decke gegangen, die letzten.
Ja, hat sich ja auch noch andere Gründe. Ja. Aber ja, sollte sich halt nur weiter verbreiten, dass mehr Leute das auch machen können, weil es ja auch Steuererleichterungen dafür gibt. Und genau.
Genau, also haben wir drei Punkte zusammenfassen. Wir haben die erste Schicht mit der Basisrente, die zweite Schicht mit der betrieblichen Altersvorsorge, die quasi die Basisrente dann aufstockt, was beides verpflichtend ist. Und dann haben wir die dritte Schicht, wo nochmal alles wild durcheinander gemischt ist. Woraus besteht die dritte Schicht nochmal alles, wenn du es zusammenfassen müsstest?
Na, die freiwilligen betrieblichen Renten und dann nochmal eine individuelle private Vorsorge, die dann wieder spannend ist für Selbstständige,
ja,
die auch nochmal steuerliche Vorteile hat. Bei dem ganzen Teil muss man allerdings sagen, dass die Regelungen dafür schon sehr kompliziert sind, auch im Hinblick darauf, wie viel eingezahlt werden darf. Das hängt dann immer davon ab, welche Programme angeboten werden, welche Renten ich darüber hinausgehend schon habe. Und das ist so ein kompliziertes Konstrukt, das kann man theoretisch auch vereinfachen. Und auf der anderen Seite kann man nicht besonders viel dort einzahlen. Also es ist deutlich weniger als der Höchstbetrag, den die USA zum Beispiel definiert haben.
Okay.
Da könnte man auch noch was ändern, wenn man Anreize schaffen will. Ansonsten ist dann eben wirklich wieder muss jeder dann privat vorsorgen, ohne staatliche Vergünstigung. Dann halt selber noch irgendwelche Fonds kaufen oder.
Was ja nicht so schlimm sein muss. Genau.
Ja, aber wenn es staatliche Förderungen gibt, also Steuererleichterungen und so, dann wäre das schon nicht schlecht.
Ja. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt.
Ja.
Oder hast du noch was du unbedingt loswerden willst?
Nö. Wie du gesagt hast, es unterscheidet sich nicht sehr stark von anderen Rentensystemen und es hat genauso seine Schwächen und Stärken und ich bin einfach nur gespannt, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht, weil auch hier immer wieder irgendwelche Reformen angesetzt werden, irgendwo kleine Stellschrauben gedreht werden, immer wieder im Hinblick auf den demografischen Wandel. Und da stelle ich mir schon ab und zu mal die Frage, bringt es denn etwas, wenn man wirklich immer nur diese kleinen Stellschrauben dreht oder sollte man nicht mal langsam anfangen, so grundsätzlich über bestimmte Sachen nachzudenken?
Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also diese kleinen Schräubchen, um ein bestehendes System, was vielleicht grundsätzliche Probleme hat, zu verbessern. Da gibt es natürlich andere Wege. Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.